war, dass einfach das Schöne an der E-Mobilität nicht nur die Freude an sauberen, gesunden, CO2-freien Fahren und teilweise auch kostengünstig oder kostenfrei zu fahren, sondern tatsächlich diese Integration ins Energiesystem und was das für positive Auswirkungen hat, auch für diese großen Pläne, die wir haben mit Energiewende. Das ist ohne Elektroauto in der großen Masse nicht so gut möglich.
Hallo liebe Energieinteressierte, herzlich willkommen bei Petatschul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christina Schubert-Zillerwetz und ich bin mit meinen Gästen heute zu einem ganz konkreten Anlass im Podcaststudio. Am 30. Mai feiern wir den sogenannten Energieunabhängigkeitstag. Das ist der letzte Tag im heurigen Jahr, an dem wir uns in Österreich rein rechnerisch selbst mit Energie versorgen können. Ab dem 31. Mai sind wir für den Rest des Jahres auf Importe angewiesen. Zu Gast bei mir sind heute Ute Teufelberger, Geschäftsführerin der EVO E-Mobility GmbH und Christoph Dollner-Gruber, Energieexperte aus der österreichischen Energieagentur. Mit Ihnen möchte ich einen genaueren Blick auf unsere Energieversorgung werfen und dann vor allem in eines der Themen eintauchen, mit dem wir einen riesigen Hebel für weniger Abhängigkeit von fossilen Importen in der Hand haben, die E-Mobilität. Hallo Ute, hallo Christoph, super, dass ihr da seid. Christoph, die allermeisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen werden dich schon kennen, sowohl als Moderator dieses Podcasts als auch als Energieexperten. Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht von dir wissen, was du uns heute noch erzählen möchtest?
Also sehr persönliche Details plaudere ich jetzt nicht aus, aber das Thema ist heute ein gutes, weil ich doch der Meinung bin, dass ich an der Frage, wie schnell wir das mit dieser Elektrifizierung schaffen, und Klammer auf, Elektrifizierung ist sicher nicht der einzige Weg, wie wir rauskommen aus Abhängigkeiten von Importen, Klammer zu. Die Frage entscheidet, ob unsere Industrie auch in Europa eine Zukunftschance hat, weil ich auch glaube, dass dieser Umstieg auf Strom in der Industrie ein ganz wesentlicher Faktor sein wird, wie auch in der Mobilität, und um das geht's ja heute.
Genau, über das werden wir uns noch sehr ausführlich unterhalten. Liebe Ute, du bist zum ersten Mal bei uns im Podcast zu Gast. Stell dich bitte kurz vor und erzähl uns, was dein Unternehmen macht.
Also ja, mein Name ist Ute Teufelberger. Ich bin seit 15 Jahren in der Energiewirtschaft. Da waren meine Hauptthemen immer Energieeffizienz, E-Mobilität. Und vor 5 Jahren habe ich die EVO mitgegründet, bin seitdem Geschäftsführerin dort. Und die EVO E-Mobility ist ein Technologiedienstleister für E-Mobilität und Datendienstleistungen. Was heißt das genau? Wir sind quasi Intelligenz hinter der Ladestation. Wenn Sie zu einer Ladestation kommen, alles, was dahinter passiert, zwischen Ladestation, Auto, eventuell Kraftwerk, PV-Anlage, das macht die EVO. Also wir sehen uns als Enabler der Energiewende und auch damit, glauben wir, einen Beitrag leisten zu können zur Reduktion von der Importabhängigkeit fossiler Energieträger. Also uns macht das ganze Thema Spaß, dass wir die E-Mobilität vorantreiben können. Die Intelligenz dahinter, hinter den Komponenten, die die Menschen normal sehen, wie Autos oder Ladestationen.
Danke, du hast uns da ja einige interessante Zahlen, Daten und Fakten mitgebracht. Da tauchen wir gleich direkt ein. Christoph, bis 30. Mai kann Österreich sich heuer selbst mit Energie versorgen. Danach sind wir auf Importe angewiesen. Wie hoch genau ist der Prozentsatz an Eigenversorgung derzeit, beziehungsweise welche Energieträger erzeugen wir denn im Inland?
Ja, also dieser 30. Mai, bis zu dem wir uns versorgen können mit eigens produzierter Energie, leitet sich im Endeffekt davon ab, dass dann 41% des Jahres vorübergegangen sind. 41% ist auch das, was wir im Endeffekt aus eigener Kraft stemmen können. Der Anteil inländischer Energieproduktion am Bruttoinlandsverbrauch, also am gesamten Verbrauch, der ist im Jahr 2025 41% gewesen, auch im Durchschnitt der 3 Jahre zuvor dann auf 41% gewesen. Er schwankt immer wieder ein bisschen, aber ist relativ stabil jetzt auf diesem Niveau. Welche Energieträger können wir selbst erzeugen? Also die, von denen wir besonders viel brauchen, Öl, Gas sind es nicht. Da haben wir Importabhängigkeiten von 94-95% bei beiden Energieträgern. Bei Gas schaut es ein bisschen besser aus als bei Öl. Bei beiden Energieträgern produzieren wir 5 Terawattstunden pro Jahr circa selbst. Bei Gas wird das in Zukunft ein bisschen steigen, nachdem jetzt ein neues Gasfeld der OMV in Wittau erschlossen worden ist, das im Jahr so 1-2 Terawattstunden mehr an Eigenproduktion ermöglicht. Die Kohle ist ein Energieträger, der noch in bestimmten Industriebranchen, hauptsächlich in der Eisen- und Stahlerzeugung wichtig ist. Da erzeugen wir gar nichts selbst. Was wir sehr wohl selbst erzeugen, sind natürlich Erneuerbare, wie Bioenergie, ob jetzt in fester, flüssiger oder gasförmiger Form, ist der wesentlichste Energieträger, den wir selbst erzeugen können. Dazu kommt noch Strom aus Wasserkraft, Photovoltaik, Windkraft und auch die Umweltwärme spielt da eine Rolle. Das heißt, entweder Solarthermie als Sonnenenergie, als thermische Energie, aber auch thermische Energie aus dem Boden. Geothermie beispielsweise oder auch aus der Luft, wenn wir an Luftwärmepumpen denken. Also das sind insgesamt Energieträger, wo wir eine Importquote von null haben im Netto. Bei Strom, wenn wir da reinschauen, ist die Abhängigkeit bei Strom ist schwierig zu sagen, weil wir in einem gemeinsamen europäischen Markt sind und das auch sehr oft einfach eine wirtschaftliche Frage ist, ob wir importieren oder nicht. Aber haben wir ein halbwegs ausgeglichenes Saldo gehabt, jetzt im Jahr 2023, einen Überschuss im Jahr 2024 gehabt und jetzt im Jahr 2025 war es aufgrund geringerer Wasserkrafterzeugung so, dass wir netto etwas importiert haben. Aber 41% ist insgesamt aus eigener Kraft, die wir stemmen. Das ist eben der 30. Mai, der diese Zäsur dann auch zeigt. Und für den Rest des Jahres sind wir dann abhängig rechnerisch von importierten Energieträgern.
Diese importierten Energieträger sind eben, du hast es gerade erwähnt, fast ausschließlich fossil. Woher kommen denn die Importe zu den größten Teilen? Beziehungsweise kannst du da auch konkrete Mengen nennen?
Also bei Kohle sind es 29 Terawattstunden, die wir importieren. 29 Terawattstunden, das war früher schon mal deutlich mehr Kohleverbrauch natürlich, als wir noch Kohle eingesetzt haben für die Strom- und Fernwärmeproduktion. Diese Kohle kommt hauptsächlich aus Polen, den USA und Australien. Also im Endeffekt ein EU-Land zumindest dabei, wo wir sehr viel Kohle beziehen. Gas importieren wir oder haben wir 2025 69 Terawattstunden importiert. Das ist ein Großteil des Verbrauchs von circa jetzt in der Terminologie der Energiebilanz, muss man ein bisschen schauen, sind es 74 Terawattstunden Verbrauch gewesen im Jahr 2025. Da hat es natürlich sehr große Änderungen gegeben in den letzten Jahren, über die wir schon öfters gesprochen haben. Auch die Herkunftsländer vom Gas haben sich sehr stark gewandelt. Früher haben wir aus Russland Pipeline-Gas bezogen. Heute ist es hauptsächlich Pipeline-Gas aus Norwegen, das via Deutschland zu uns kommt. Und auch LNG, sowohl aus dem Süden über Italien als auch über Norden via Deutschland und Belgien, Niederlande, wo dieses LNG angelandet wird. Und dieses LNG kommt in Europa hauptsächlich aus den USA zu circa 60% und circa 15-20%, das schwankt auch noch aus Russland. Entsprechend sind das dann auch die größten Hauptlieferanten für Österreich, nachdem wir stärker jetzt integriert sind, auch in dieses europäische Gasmarktsystem. Beim Öl. Öl ist der wichtigste Energieträger in Österreich, hat einen Anteil von 33% am gesamten Verbrauch. Das heißt, wir müssen auch mehr importieren, um unseren Bedarf zu decken. Das sind 120 Terawattstunden gewesen im Jahr 2025. Und dieses Öl bzw. Ölprodukte, wir importieren auch circa ein Viertel unserer Netto-Ölimporte sind Diesel. Dieser Diesel kommt hauptsächlich aus Deutschland, was damit zu tun hat, dass es in Grenznähe bzw. in Süddeutschland auch viele Raffinerien gibt und wir importieren Diesel aus Deutschland. Das Rohöl, das fast ausschließlich über eine einzige Pipeline zur Raffinerie Schwechat kommt, wo es verarbeitet wird, kommt hauptsächlich aus Kasachstan, aber auch Libyen, Saudi-Arabien, Irak sind da wesentliche Lieferanten. Das heißt, kein einziges EU-Land dabei, wenn wir an Öl denken.
Und du hast jetzt die Länder genannt, sind dann auch tendenziell Länder, in denen wir immer wieder erleben, also jetzt gerade aktuell im Iran, aber auch in den anderen Ländern, dass natürlich immer wieder zu sehr großen Unsicherheiten kommt oder geopolitischen Entwicklungen, die sich natürlich dann auf die Preise auswirken. Was kosten uns denn diese Importe im Jahr und sind die Kosten jetzt aufgrund des Iran-Kriegs wieder gestiegen? Hast du da Zahlen für uns?
Also im Durchschnitt der letzten 10 Jahre geben wir für den Import fossiler Energie, das heißt Kohle, Öl und Gas, im Schnitt 10 Milliarden Euro pro Jahr aus. Also netto fließt so viel Geld aus Österreich für den Import dieser Energieträger ab. Das schwankt von Jahr zu Jahr. Das waren 6 Milliarden Euro im Corona-Jahr 2020, wo Bedarf und Importe stark reduziert waren, auch die Preise sehr stark reduziert wurden und war doppelt so hoch, also 20 Milliarden Euro im Jahr 2022, als die Gaspreiskrise ihren Peak hatte und auch die Preise, einerseits die Preise und auch die Gasmengen, die wir importieren müssten, um die Speicher zu befüllen, relativ hoch waren. 2025 waren es 8 Milliarden Euro, also etwas unter diesem Durchschnitt, was sicherlich auch mit einer Entspannung der preislichen Situation zu tun hatte, mit geringerem Bedarf an Gas, weil der Gasverbrauch schon relativ stark zurückgegangen ist. Aber wir können fix davon ausgehen, dass 2026 wieder ein teureres Jahr wird, nachdem die Kosten aufgrund des Iran-Kriegs natürlich stark gestiegen sind. Wir haben Anstiege bei Diesel von fast 50% gesehen, bei Superbenzin von 27%, Heizöl ist um 2/3 gestiegen, Rohölpreise sind natürlich auch stark gestiegen und das hatte Konsequenzen auch für die Kosten, die wir aufwenden mussten, um diese Energieträger zu importieren. Und das tun sie noch immer, denn die Krise ist ja noch nicht vorbei. Wir haben das abgeschätzt, wie viel mehr wir für den Import von Rohöl ausgeben mussten jetzt infolge des Iran-Kriegs. Österreich importiert pro Tag durchschnittlich 170.000 Barrel Rohöl. Also es ist wirklich nur dieses Rohöl ohne Fertigprodukte, 170.000 Barrel Rohöl. Ja, in einem so einem Barrel stecken 159 Liter Rohöl mit einem Energieinhalt von ca. 1600 Kilowattstunden. Das heißt 1,6 Megawattstunden und so kann man dann abschätzen, wie viel wir täglich circa importieren. Vor dem Iran-Krieg war der Rohölpreis bei circa $70 pro Barrel und infolge des Iran-Kriegs ist er halt angestiegen auf bis zu über $120 pro Barrel. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Preise so weitergegangen wären wie vor dem Iran-Krieg und das vergleichen mit dem, wie sich es tatsächlich entwickelt hat, dann kann man abschätzen, dass wir durch den Iran-Krieg für importiertes Rohöl ca. 450 Millionen Euro an Mehrkosten gehabt haben durch diese gestiegenen Preise. Das heißt, nur in dieser Zeit zwischen 1. März und 28. Mai, für das wir uns jetzt angeschaut haben, sind es 450 Millionen Euro an Mehrkosten. Dazu kommen noch gestiegene Kosten natürlich für die Dieselimporte, die besonders stark gestiegen sind, auch die Preise für Kerosinimporte. Österreich kann sich glücklicherweise zum Großteil selbst mit Kerosin versorgen, aber ein bisschen was müssen wir importieren, da sind die Preise gestiegen. Und auch die Gaspreise sind, wenngleich moderater, aber doch auch etwas gestiegen und die Importe dafür sind auch teuer geworden. Also das kommt noch dazu. Und ein Ende ist zwar immer wieder jetzt in Aussicht gestellt worden, aber dass sich die preisliche Situation schnell entspannt, das ist noch nicht absehbar.
Das heißt, die hohe Importabhängigkeit ist natürlich einerseits ein Kostenthema, aber auch ein Sicherheits- und Versorgungsthema, weil wir natürlich dann bis zum gewissen Grad sehr abhängig davon sind, was irgendwo auf der Welt passiert.
Absolut. Also ich meine, wenn wir jährlich 10 bis 20 Milliarden Euro aus Österreich abfließen lassen, dann erzeugen wir mit diesen importierten Gütern, also mit dem Öl und Gas, zwar natürlich auch Wertschöpfung, aber es heißt, dass wir durch diese Auslagerung der fossilen Energieproduktion Kaufkraftabfluss, Kapitalabfluss aus Österreich haben und das Geld nicht hier investieren können, um hier Wertschöpfung zu generieren. Wie wir immer wieder sehen, gibt man natürlich auch durch diese Auslagerung der Energieproduktion eine gewisse Kontrolle über diese Lieferketten ab. Der Weg des kasachischen Rohöls nach Österreich ist ein abenteuerlicher und die Kontrolle über diesen Weg liegt nicht rein in österreichischer Hand, nur zu einem sehr kleinen Teil tatsächlich. Und damit geht natürlich auch ein hohes Risiko einher, das wir auch gehabt haben, als wir versorgt, unsere Gasversorgung auf einer Pipeline beruht hat, die durch Kriegsgebiet verläuft. Also das sind natürlich Risiken, dieses Risiko kostet immer wieder und auch politische Handlungsspielräume werden enger, wenn man angewiesen drauf ist, jetzt beispielsweise aus den USA sehr viel LNG zu importieren, dann beeinflusst das natürlich auch die diplomatischen und politischen Spielräume, die man hat, diesen wichtigen Lieferanten gegenüber. Das soll jetzt natürlich auch kein Plädoyer gegen Freihandel sein. Arbeitsteilung ist super, aber bei Energie gibt's wohl irgendwo ein Limit der gesunden Abhängigkeit, der ungesunden Abhängigkeit. Ich glaube, wir sind da noch im ungesunden Bereich, auch über die Diversifizierung hinausgehend, weil halt Energie das Blut in den Adern einer Gesellschaft ist und ohne Energie nicht wirklich viel passiert. Dass man einen Unterschied macht, ob man jetzt Kleiderbügel oder Labubus aus China importiert oder LNG.
Ja, das macht definitiv einen Unterschied. Ute, ich schwenke jetzt gleich direkt zu dir. Diese ganzen Argumente, sehr hohe Preise für Treibstoffe, unsichere Versorgungslage, sind das Argumente, wo du merkst, dass immer mehr Leute sich denken, na, dann ist wahrscheinlich das E-Auto doch die sicherere Basis?
Ich habe die Zahlen auch so spannend gefunden, auch wenn man jetzt auf die Zahlen der E-Mobilität schaut. Ich meine, ein Drittel der Energie geht auf den Verkehr und ich glaube 90% der Ölimporte gehen auf den Verkehr. So gesehen ist einfach naheliegend zu sagen, wir wollen elektrifizieren. Ich glaube, speziell jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen ist das Gefühl, das Psychologische noch viel stärker, dass man sagt, okay, ich möchte gern weg von dem Verbrenner. Ich möchte gern resilienter sein, unabhängiger sein. Und jetzt spürt man es halt auch in der Geldtasche. So gesehen glaube ich, dass diese aktuellen Trends das noch verstärken, was ohnehin aber in Österreich schon stark ausgeprägt ist. Wir haben inzwischen beim Bestand absolut 5,3% elektrisch. Das sind jetzt knapp 280.000 Fahrzeuge. Wir haben sehr steigende Zulassungszahlen, getrieben schon auch durch den Trend, den wir jetzt sehen, dass man sagt, okay, wenn jetzt ein neues Auto, macht es jetzt total viel Sinn, sich ein Elektroauto zuzulegen. Also da spüren wir sehr starke Tendenz in die Richtung, dass das sich sehr positiv, wenn man das positiv sehen will, auswirkt auf die, ja, auf die Kauffreude der Österreicher an Elektroautos.
Mhm. Also vielleicht können wir kurz auf diese Zahlen auch gleich eingehen. Also bei den Neuzulassungen, was sind denn da so die aktuellen Zahlen aus den letzten Monaten? Und ist das dann auch schon eine Folge des Kriegs oder ist das einfach ein allgemeiner Trend, den ihr da ausmacht? Bitte beide gerne auch antworten.
Ich glaube, es sind jetzt 26% gewesen im April an Neuzulassungen elektrisch, was sehr steigend ist. Es gibt grundsätzlich die Tendenz, dass die ersten Monate des Jahres sehr stark sind. Einerseits wird oft Förderungen verschoben werden auf den Jahresbeginn, wo Leute warten mit dem Autokauf. Auch die Automessen finden statt am Anfang des Jahres, also wo es neue Modelle gibt am Markt. Also das sehen wir grundsätzlich, aber dieser Trend jetzt verstärkt durch die politische Entwicklung. Aber der Trend geht ganz eindeutig bergauf. Wir sehen auch eigentlich diese exponentielle Entwicklung bei den Zulassungen, hat sich ein bisschen verschoben nach den ersten Annahmen, einfach auch aufgrund von politischer Unkenrufe gegen die E-Mobilität, muss man auch sagen. Aber so gesehen, die Kurve, also die Form der Kurve, die exponentielle bleibt gleich. Leicht verschoben, aber geht stark bergauf.
Genau, die Aprilzahlen waren so hoch wie nie zuvor mit den 26%. Ich glaube, der Iran-Effekt ist da noch kaum abzulesen. So ein Autokauf ist eine Entscheidung, die man nicht impulsiv an einer Kasse trifft oder zumindest nicht oft wahrscheinlich, besonders nicht, wenn es um Neuwagen geht. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass ein Großteil dieser Fahrzeuge, die im April erst zugelassen wurden, Monate, Wochen vorher bestellt worden sind und da war vom Irankrieg noch relativ wenig rede. Dieser Effekt kommt jetzt sukzessive rein, würde ich sagen. Dieser Trump-Iran-Effekt wird kommen.
Wir haben jetzt kurz die Neuzulassungen erwähnt und auch den Bestand. Wie schaut denn die Ladeinfrastruktur im Moment aus? Man hört ja nach wie vor das noch nicht ganz aus der Welt geräumte Argument mit, die ist noch nicht so gut, dass ich mir zutraue, ein E-Auto zu fahren, je nachdem auch vielleicht, wo ich wohne in Österreich. Wie ist denn da die Situation im Moment?
Dieses Argument ist, glaube ich, sehr viel im Kopf und weniger im Feld. Wir sehen jetzt 37.000 öffentliche Ladepunkte in Österreich. Es gibt Schätzungen von 200.000 Wallboxen in Österreich. So gesehen, die Infrastruktur ist ausgezeichnet in Österreich. Wir sehen auch im europäischen Vergleich gut unterwegs. Es gibt pro 7 Autos eine Ladestation und es gibt pro 30 Autos einen Superschnelllader. Also wir sind wirklich gut ausgestattet, auch schon ein bisschen in Vorleistung gegangen. Und jetzt ist die Aufgabe, dass man richtig skaliert mit der Entwicklung der Neuzulassungen, also mit den Autozulassungen, dass man dann noch weiter ausbaut. Aber derzeit, ich weiß nicht, ob Sie E-Auto fahren, ist es eine reine Freude, mit dem Elektroauto zu fahren und öffentlich zu laden, weil es ist wirklich unkompliziert. Ich fahre seit 10 Jahren Elektroauto. Früher war es einfach wirklich ein ständiges Planen, ein Hoffen, dass die Ladestation funktioniert, dass man sie findet. Jetzt schaut man auf der Autobahn, okay, oder auf der App, sieht man, okay, hier kann man abfahren, ein Ladepark mit Kinderspielplätzen, Überdachung, Gastro und einem tollen Ladeerlebnis mit bis zu 350 kW Ladeleistung. Boah, es geht oft, inzwischen geht es fast zu schnell. Also man ist mit dem Laden fertig und eigentlich hätte man noch einiges zu tun. Also es nähert sich, wenn man das will, dem konventionellen Verbrennerfahrer sehr nahe dem Gefühl des normalen Tankens, weil es schnell geht. Es ist einfach nur sauberer, es stinkt nicht. Also grundsätzlich eine große Freude derzeit in Österreich öffentlich zu laden.
Und ist das in allen Bundesländern gleich oder auch gibt es da Gefälle Stadt-Land oder Ost-West?
Es ist schon zu sehen, dass der Ausbau speziell entlang der Ballungsräume sehr stark ist. Also einerseits bei Zulassungszahlen, aber auch bei der Ladeinfrastruktur. Also jetzt Oberösterreich, Land, Linz, Graz sieht man es auch, aber auch Niederösterreich, Wien sowieso Richtung St. Pölten. Gibt es einige Immobilitätsinseln, die sehr stark ausgebaut sind. Aber auch, wenn man Richtung Westen fährt oder Richtung Süden, ist das E-Autofahren gut möglich, öffentlich, auch ohne große Planung vorab. Also es hat sich sehr verändert, einerseits durch die Reichweite, andererseits durch die Dichte des Ladenetzes. Was mir auffällt, ist, dass das Argument immer kommt. Es wird immer gespielt von jenen, die die E-Mobilität nicht sehr unterstützen, weil es in den Köpfen noch drin ist von Leuten, die nicht Elektroauto fahren. Aber die Realität hat sich sehr stark verändert. Also diese Argumente von vor 5 bis 10 Jahren sind eigentlich faktisch überholt, aber noch vorhanden leider.
Die Reichweiten und Ladeangst. Weil du Oberösterreich gesagt hast, das ist ein interessantes Detail, dass in Oberösterreich im April der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen bei 33% gelegen ist. Also jedes dritte Auto dort schon ein Elektroauto. Im Bundesschnitt waren es dann eben diese 26%, aber Oberösterreich scheint da relativ vorne zu sein auch, ja. Bei anderen Dingen nicht. Ich darf das sagen, ich komme daher.
Stichwort hochskalieren. Wenn wir davon ausgehen, wir haben bis 2040 einen sehr, sehr hohen Anteil an E-Autos, was ist denn da der Strombedarf, von dem wir ausgehen, beziehungsweise wie weit würden wir da mit der aktuellen Stromerzeugung überhaupt kommen und wie viel müssten wir da noch ausbauen?
Ja, also wir haben uns das ja angeschaut in einem Szenario, das wir letztes Jahr veröffentlicht haben, unsere Energiewelt 2040, wie sich denn der Transportsektor bis 2040 oder auch dann danach entwickeln könnte. Bis dahin gibt es natürlich, sage ich mal, eine gewisse Trägheit des Bestands. Das heißt, man wird nach wie vor auch Verbrennerautos haben in diesem Bestand. Wir gehen davon aus allerdings, dass der Anteil der Elektroautos in dieser Situation dann bei ca. 80% liegen wird. Das würde heißen, dass wir insgesamt im gesamten Verkehrssektor 22 Terawattstunden an Strom bräuchten. Heute sind es schon 4 Terawattstunden, hauptsächlich für den Bahnverkehr, die wir da heute aufwenden. Das wird beim Bahnverkehr ein bisschen ansteigen. Wir haben 14 Terawattstunden für Pkw, 5 Terawattstunden für Lkw im öffentlichen Bereich, das heißt öffentlicher Verkehr ist es eine Terawattstunde und im Zugverkehr sind es dann auch 3 Terawattstunden. Also insgesamt um die 22 Terawattstunden Strombedarf für die Elektrifizierung des gesamten Verkehrssektors Österreichs, was Interessant ist, dass wir heute ca. 100 Terawattstunden einsetzen für den gesamten Verkehrsbereich, hauptsächlich ölbasiert, Diesel, Benzin, Kerosin. Wir können durch die starke Elektrifizierung und den hohen Wirkungsgrad der Elektromobilität diesen Gesamtenergieverbrauch von 100 Terawattstunden auf 33 Terawattstunden runterbringen.
Zum zwei Drittel senken quasi.
Genau, auf ein Drittel reduzieren, und das bei Bevölkerungswachstum, bei gleichbleibender Mobilität, auch mehr Güterverkehr, mehr Flugverkehr, die wir da angenommen haben. Das heißt jetzt keine Einschränkung, was die Mobilität betrifft. Ein interessanter Faktor, der natürlich nicht nur viel effizienter ist, sondern auch bedeutet, dass wir die Energie, die wir brauchen, um mobil zu sein, selbst erzeugen können, weil es die Ressourcen für den Strom tatsächlich auch gibt.
Jetzt geht es ja bei der E-Mobilität nicht nur darum, quasi einen Antrieb zu wechseln, sondern das E-Auto wird ja zunehmend als Teil des Energiesystems integriert und hat vor allem die Themen Speicher und Flexibilität, die es auch mit sich bringt. Welche Rolle kann denn das E-Auto im besten Fall in der Energieversorgung einnehmen?
Das ist eines meiner Lieblingsthemen bei der E-Mobilität, die Flexibilität. Und ich finde es auch so spannend, weil es im Diskurs Themen gibt, ein bisschen zu verunsichern. Also PV, Mittag, total Überlastung, alles bricht zusammen oder ist einfach nicht gut fürs Energiesystem. Gleichzeitig die Angst, wenn alle Autos gleichzeitig laden, dann hält das Netz nicht aus. Und die Logik, das zusammenzuführen, vermisse ich oft im Diskurs. Und wenn man sich das überlegt, das zu tun, dann macht das total viel Sinn. Also wie gesagt, wir haben jetzt mit dem E-Auto, es ist nicht nur ein Fahrzeug, es fährt im Schnitt nur eine Stunde pro Tag, aber es ist 23 Stunden somit dann ein Speicher und somit auch ein Asset. Das heißt, ich kaufe nicht mehr nur ein Fahrzeug, das mich kostet. Ich habe auch ein Asset, das ich vermarkten kann oder das ich selbst nutzen kann als Speicher. Und das macht es so spannend. Im Idealfall kann man auch muss man gar nicht groß smart chargen, sondern einfach anstecken zu Mittag, wenn die Sonne scheint, kriege ich einerseits billige Preise über meinen Stromtarif, oder wenn ich das Glück habe, ein Eigenheim zu haben mit PV-Anlage, kann ich einfach direkt ins Auto reinladen, während andere Leute viel Geld brauchen dafür. Also das macht das Ganze einfach spannend und schön, weil die E-Mobilität so ein sinnvoller Puzzlestein für die Energiewende ist und für das ganze Energiesystem. Es gibt, glaube ich, zwei Varianten, ich habe es kurz angerissen. Das eine ist, ich kann mich selbst optimieren. Ich habe ein Elektroauto, ich habe ein Haus mit einer PV-Anlage, ich habe vielleicht noch einen Speicher dazu und ich kann sagen, okay, in der Sonne scheint, in der Früh scheint die Sonne nicht, da sollte ich nicht laden, sondern ich lade einfach zu Mittag, wenn die Sonne scheint. Das kann ich entweder, wenn ich zu Hause bin, oder einfach smart chargen. Das sind Dinge, das macht das Evo-Backend, dass man das intelligent gestalten kann, die Ladung, und einfach ich mich selbst optimiere, das Auto zu laden, wenn der Strom scheint, dann kann ich es direkt im Speicher des Autos verspeichern. Das andere ist zu sagen, wie man kann die Autobatterie als Asset vermarkten. Ich habe vielleicht kein Eigenheim, ich wohne in einer Wohnung, ich habe vielleicht aber eine Möglichkeit einer Wallbox und ich habe einen Tarif, wo man sagt, okay, kann auch ganz einfach sein. Es gibt Verträge mit Zeitscheiben, das heißt, ich zahle von 8 am Abend bis 10 in der Früh einen hohen Tarif und untertags einen niedrigen Tarif und ich lade einfach auch smart zu der Zeit, wo mein Tarif einen billigen Tarif hergibt. Das Ganze kann man dann noch dynamisch gestalten und noch ein bisschen aufregender machen, auf alle Fälle sich selbst an der Entwicklung der Strompreiskurve zu optimieren. Und das kann man machen über einen Dienstleister, der aggregiert für mich. Also dann wäre mein Elektroauto ein Teil von einem Schwarmkraftwerk. Das ist die einfache Lösung vielleicht für Wohnungsbesitzer. Oder ich mache die Optimierung selbst für mich im Haus, wenn ich ein Eigenheim habe mit PV-Anlage und Elektroauto. Das sind wahnsinnig große Möglichkeiten für den einzelnen Elektroautofahrer und halt volkswirtschaftlich sehr, sehr spannend, wenn man da einfach wahnsinnige Speichermöglichkeiten und Massen hat mit den Elektroautos. Bisher stehen Autos nur mühsam in der Gegend herum, die Leute sind genervt, jetzt sagt man, okay, das macht Sinn, das Auto hat eine Funktion und man kann das, was das Auto ist und wofür man auch bezahlt, auch Geld dafür bekommen. Das ist einfach eine Freude und dabei wird man resilient. Das Netz wird stabilisiert, Lastspitzen werden gekappt und das ganze Energiesystem wird stabiler. Und dazu kommt noch einfach die Wertschöpfung im eigenen Land. nicht nur bei der Erzeugung, aber auch für Netzdienstleistungen, für Digitalisierungsdienstleistungen. Also gibt es viele Jobs auch, die in Österreich entstehen, wo man Geld verdienen kann durch diese Elektrifizierung des Verkehrs und durch den Beitrag der E-Mobilität an der Energiewende.
Mhm. Und in Zukunft können wir dann ja auch hoffentlich flächendeckend dieses bidirektionale Laden verwenden, also dass quasi das Auto geladen wird, aber dann auch wieder Strom abgibt. Wie stehen wir denn da? Was sind da so die Prognosen, ab wann das flächendeckend im Einsatz ist?
Das ist eben die höhere Stufe dann der Flexibilität, die man es auch wieder entladen kann, vollkommen richtig. Das ist auch ein spannendes Thema, weil alle, die sich mit der E-Mobilität beschäftigen, das Thema geistert seit Jahren herum. Die EBO war auch bei Forschungsprojekten involviert, schon vor 5 Jahren, erstes bidirektionales Laden in Österreich. Das heißt, die technischen Komponenten gibt es ja schon seit einiger Zeit. Mhm. Jetzt gibt es eine Dinge, wie du auch erwähnt hast, mit der Trägheit der Autos. Man kauft ja das Auto einmal und hat es dann 5 oder 10 Jahre. Man kauft eine Wallbox einmal, hat sie 5 bis 10 Jahre. Das heißt, die Marktdurchdringung wird dauern, weil die Fahrzeuge können es jetzt auch die Wallboxen. Dann neben den technischen Komponenten, die es gibt, wäre es auch wichtig, die Marktregeln fertig zu definieren. Das ist auch noch im Erarbeiten und ist eben die Abstimmung zwischen Netz und Energie und auch dem Handel, dass man das richtig abstimmt und auf Gleichklang bringt. Und die Protokolle standardisieren, die wichtig sind, dass die einheitlich sind. Und was wir glauben, was ein ganz großer Punkt ist, es muss ein offenes System sein. Schwierig ist, wenn man zum Beispiel vermarktet wird, ein Auto geht nur mit der einen Wallbox und vielleicht mit dem Stromvertrag. Wichtig ist, dass jedes Auto an jeder Wallbox laden kann und dass man freie Wahl des Stromvertrags hat. Und das ist einfach eine Aufgabe auch für Regulatoren zu schauen, dass das ermöglicht wird, weil dann wird es schneller gehen mit der Marktdurchdringung und es wird auch bessere Preise geben. Also das ist, wo wir sehen, dass in die Richtung geht und wir glauben, wir als EWO glauben, das wird kommen. Also es ist einfach jetzt nur eine Frage der Zeit. Es gibt ja die ersten größeren Forschungsprojekte jetzt Deutschland und in den Niederlanden, glaube ich, wo jetzt größere Projekte sind, die eigentlich Forschungsprojekte sind, aber als Produkte schon verkauft werden. Also es sind noch keine großen Zahlen, aber es zeigt, es funktioniert.
Jetzt ist die Optimierung zu Hause mit dem eigenen Auto klar. Wenn man unter der Annahme, dass man untertags in die Arbeit fährt zum Beispiel, lässt sich das dann auch mit dem Laden, dem Angestecktsein beim Arbeitsplatz kombinieren?
Ja, das private Laden ist im entweder zu Hause oder am Arbeitsplatz. Ja. Es ist einfach eine unterschiedliche Zeit der Flexibilität. Mhm. Das Schöne ist, man sieht, das Auto kann man immer anstecken, entweder zu Hause oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer man halt seine Zeit verbringt. Ja. Das heißt, sobald das Auto angesteckt ist, kann man es für Flexibilität nutzen. Bei der Selbstoptimierung hat man jetzt selbst die Kontrolle drüber. Beim Arbeitgeber sagt er entweder, du hast einen Tarif oder wir optimieren für dich oder wir machen überhaupt Lastmanagement, dass wir die ganzen Flottenautos insgesamt optimal laden. Mhm. Wer dann der Nutznießer ist, ist dann abhängig von dem Produkt eines Arbeitgebers. Aber dass das optimierbar ist, ist auf alle Fälle gegeben. Und auch ein wichtiger Bereich, weil das untertags ist, wo eben viele Autos stehen, wo eben dann die Erneuerbaren sehr stark zum Tragen kommen.
Wir haben jetzt sehr viel über PKWs gesprochen, also quasi das Auto, das wir als Menschen für unseren Alltag nutzen. Ich würde gerne einen Schwenk zum Schwerverkehr machen, also zu den LKWs. Was tut sich da im Bereich Elektrifizierung? Wie viele sind da schon unterwegs? Was erwarten wir in den kommenden Jahren? Gibt es da Zahlen?
Ja, das ist aus Sicht von EVO E-Mobility sehr spannend, weil wir gerade eine große Entwicklung merken. Wir sehen es an den Zahlen der Ladestationen, also DC-Schnellladen war jetzt eigentlich fast nur öffentlich und jetzt steigen die privaten DC-Lader und das sind im Klassis die für Busse oder auch für LKWs, die Depot laden. Und da ist gerade, man spürt extreme Bewegung, also wenn man auch mit Logistikern spricht, die sagen, sie sind ja sehr strenge Rechner und schauen, ob sich's auszahlt. Und das Interessante ist, sie sagen, bei Ihnen ist der Tipping-Point ca. 30 Cent pro Kilowattstunde. Also so viel darf ein Dieselverbrenner kosten und der Elektro sollte drunter sein. Und bei den jetzigen Berechnungen mit der jetzigen Förderlandschaft und den Mautbedingungen rechnet sich das derzeit schon gut und nicht mit den Strompreisen von jetzt während, also nicht mit den Dieselpreisen seit dem Irankrieg, sondern mit den Preisen davor, also eine konservativere Rechnung. Geht sich das schon gut aus und wir glauben oder wir sehen es auch, wenn sich die Rechnung ausgeht, dann tun sie es. Das ist da keine emotionale Frage, sondern da sagt man, okay, rechnen sie es, geht sich's aus, dann tun wir es. Und das Spannende ist, dass hier über den Bereich des Stroms für Elektroauto haben sie Kontrolle drüber. Wie gesagt, Dieselpreis ist extern halt bestimmt. Beim Strom erkennen sie nun, dass wenn sie jetzt nicht mehr nur reine Flottenmanager sind, sondern eigentlich Energiemanager, dass sie ihre Rolle vollkommen ändern und sagen, okay, wenn wir das jetzt berechnen und Diesel ist teuer, Strom öffentlich beschafft ist möglicherweise auch teuer, die größte Kontrolle haben wir mit selbst erzeugen, also Erzeugungskapazitäten errichten, PV-Anlagen zum Beispiel, einen Speicher dazu und dann die E-Autos dazu, die Elektro-LKWs dazugeben, hat mein ganzes Energie-Mikrokosmos für die LKW-Industrie. Und
das sind dann diese Depotlade?
Das sind diese Depotlade, genau. Ja, wir glauben, dass in Kürze das auch sehr exponentiell in die Höhe gehen wird. Und das Schöne ist, dass durch diese Depotladestrukturen, wo es eben auch Erzeugung und Speicher gibt, dass die dann auch als Flexibilitäten verwendet werden können. Der LKW selbst ist ja eingeschränkt nutzbar, weil der möglichst viel fahren soll, weil er sehr teuer ist. Das heißt, er ist entweder fährt er oder steckt an. Die planen bis zu 3 Schichten für einen LKW pro Tag. Aber durch den Speicher, der zur PV-Anlage gesetzt wird, kann auch das an der Flexibilität teilnehmen, weil es dann große Speicher geben wird, eben fürs Depotladen. Also das macht auch einen großen Teil aus für das Flexibilitätspotenzial.
Aber dadurch, dass der LKW meistens eben 24 Stunden im Einsatz ist durch 3 Schichten, ist wahrscheinlich auch die Lebenszeit eine kürzere als beim PKW, beim klassischen, und es wird schneller wieder ein neuer angekauft, kann man das so sagen? Also dass quasi die Marktdurchdringung auch vielleicht schneller geht, weil die Speditionen öfter die Autos ersetzen.
Ich hätte in die Richtung nichts gehört. Ich meine, es gibt jetzt noch keine Erfahrungswerte von 10, 15 plus, wo man sagt, okay, die haben Aussagekraft, weil es genug wäre. Wartung ist geringer, das ist ganz sicher so. Die Anschaffung ist viel teurer, aber in den Berechnungen der Logistiker, die ich kenne, ohne hinterfragt zu haben, wie sie glauben, dass die Lebensdauer ist, hat sich das nicht herauskristallisiert, dass sie meinen würden, dass die Lebensdauer kürzer wäre.
Nicht die Lebensdauer von E-LKWs, sondern allgemein. Also eine Spedition kauft sich schneller ein neues Auto in ihrer Flotte als
die Behaltedauer ist kürzer.
Genau, als wir beim Privat-PKW.
Ich habe dazu noch keine belastbare Aussage bekommen, also könnt ihr jetzt nicht sagen, ist möglich. Aber grundsätzlich, das macht das ja für Sinn, dann gibt es auch den Verteilverkehr, also nicht nur die ganz schweren Schlepplastwagen, sondern auch die für den Verteilverkehr, die über Nacht und schon wo stehen, die kann man dann auch anstecken und für Flexibilitäten nutzen. Also auch da gibt es Unterschiede innerhalb des Schwerverkehrs, in welcher Ausprägung.
Ja, und 24 Stunden ist kein LKW unterwegs. Es gibt ja auch Ruhepausenvorschriften diesbezüglich, also
naja, schon, aber die kann man ja die Leute wechseln. Also wie gesagt, es gibt, die Logistiker haben da größere Modelle, wie sie es tun, und das ist sehr unterschiedlich und die optimieren halt sehr gut. Natürlich gibt es Ruhephasen, da kann man rechnen mit den 4,5 Stunden und wie man dann die Lademöglichkeiten optimiert, wenn man sich auf das quasi hinrichtet, dass die Ruhepausen dann genützt werden oder man nicht zu viel Kapazität hat, weil ohnehin nicht gefahren werden kann. Aber ich sage, dass grundsätzlich diese Schicht, also 3 Schichten halt durchlaufen, und das optimal genutzt wird. Also das ist extrem spannend, da wird sich wahnsinnig viel tun und das wird dann auch erfordern, dass relativ schnell sich was tut bei der Ladeinfrastruktur. Da wird viel privat errichtet werden, das wird es auch brauchen, das öffentliche Laden für LKWs, weil die Routen nicht immer so sind, dass man die von einem Logistiker für alle aufbauen kann. Dann wird es eben auch dieses Depot-Roaming geben, dass der eine Logistiker sich ausmacht bei dem anderen, wir machen das gemeinsam. Also spannende Entwicklungen und fast disruptiv, würde ich sagen, für die Logistikbranche oder auch für die Energiebranche, dass da ganz neue Player gibt. Das ist schon sehr interessant zu beobachten.
Gibt es da dann auch auf regulatorischer Seite Dinge, die die Branche noch braucht oder fordert, damit der Strukturwechsel vielleicht schneller passiert?
Ich glaube, ganz wichtig ist immer das Stichwort Planungssicherheit. Speziell, wenn man sagt, die rechnen auf das halbe Cent, dass das gut funktioniert. Und daher braucht man Sicherheit, was die Mautbefreiung betrifft, Sicherheit, was Förderungen betrifft, dann Töpfe leer sind, die halt wieder füllen oder einfach eine Sicherheit geben, wie lang Förderungen gehen. Also ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, wo man sagt, okay, wir müssen wissen in den nächsten 5 Jahren, womit kann man rechnen und wie baue ich den Businessplan auf. Das wird ganz wichtig sein. Und natürlich auch ermöglichen, dass man Trafos errichtet, Netzzugänge errichtet, dass das funktioniert einfach, genau.
Ich glaube, zu dem kommen wir später eh noch. Aber das ist ein wichtiger Faktor, diese Planungssicherheit, damit das Ganze halt wirklich beschleunigt und mit einer Gewissheit vonstatten gehen kann, dieser Wechsel. Ja.
Ordnen wir uns in Österreich mal vielleicht ein, auch im Hinblick auf Länder in Europa oder auch außerhalb Europas. Wo sehen wir denn derzeit die schnellsten Entwicklungen bei der Elektrifizierung des Verkehrs? Also von China wissen wir es ja, oder wissen die meisten wahrscheinlich, dass das sehr, sehr, sehr steile Kurven nach oben gibt. Aber gibt es auch die Hidden E-Champions?
Ja, die gibt es auch in Europa. Also ich meine, das Beispiel von Norwegen ist eh schon bekannt, wo es aktuell 98% E-Auto-Zulassungen gibt bei Neuwegen und das auch im Bestand schon circa ein Drittel ausmacht mittlerweile. Also Norwegen hat genau das gemacht, also sehr langfristige Planungssicherheit geschaffen über keine Zickzack-Förderpolitik, sondern tatsächlich langfristig orientiert. Ähnliches auch in Dänemark. Dänemark hat jetzt Anteile von 81% an E-Autos bei den Neuzulassungen im April gehabt. In Finnland ist es ca. 50%, in Belgien sind es um die 40%, mehr als 40% auch in China, wie du gesagt hast. Aber da gibt es tatsächlich auch europäische Länder, die da schneller unterwegs sind, wenngleich der chinesische Markt natürlich in der Masse riesig ist und ein Gewicht hat, das die Welt verändern kann, weil es natürlich auch Skalen Effekte bei der Produktion erzeugt. Interessante Exoten wie Nepal zum Beispiel, wo es auch 80% waren jetzt an Neuzulassungen im April. Die USA ist relativ schwach unterwegs, ja, also da gibt es bisher spielt das relativ geringe Rolle. Singapur sind jetzt im April auch 65% gewesen. In Schweden, noch ein europäisches Land, um die 40%. Auch in England über 30%, das heißt stärker unterwegs als Österreich, was die batterieelektrischen Fahrzeuge betrifft. Und auch die Niederlande traditionell stark so in diesem Bereich von Belgien und anderen skandinavischen Ländern, so 40, um die 40% an Neuzulassungen auch.
Und wenn man es, Entschuldigung, ja.
Ich würde nur schon mal die Ladeinfrastruktur anschaut. Das eine sind die Zulassungen, das andere ist die Ladeinfrastruktur. Ja. Und da ist eben speziell die Niederlande hervorzuheben, die da extrem gut dabei sind. Also nicht nur Schnellladen, sondern auch Quartierladen und Langsamladen flächendeckend. Das machen die ganz toll und auch ein spannendes Land ist Estland, die da sehr gut unterwegs sind, im Schnellladenetz. Und es zeigt auch, dass Länder, die in der Verwaltung sehr gut digitalisiert sind, dass die sich leichter tun bei der Ausrollung solcher Projekte. Also da ist Estland, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür.
Mhm. Wenn wir uns die Kurven von diesen Ländern anschauen, die du genannt hast, Christoph, was würde das für Österreich bedeuten? Also wie realistisch ist oder wie steil kann die Kurve theoretisch werden bei uns?
Wie soll man das jetzt sagen? Also wir sind ja zuerst von 80% Bestand 2040 ausgegangen, was natürlich erfordern würde, dass die Durchdringung und der Anteil an Neuzulassungen bei den Elektroautos jetzt stark steigt. Wir gehen 2026 von 25% aus, im nächsten Jahr dann schon 30%, im Jahr 2030 bei 50% Anteil Elektroautos an den Neuzulassungen und das steigt dann relativ schnell an, bis 2035 dann fast nur mehr Elektroautos zugelassen werden. Ob diese EU-Regeln mal außen vor gelassen, ich glaube, das wird sowieso passieren. Der Vorteil, den Österreich hat, ist, dass man relativ spät dran ist. Das heißt, die technologischen Fortschritte haben schon andere vorangeschoben und es fällt uns jetzt auch leichter, würde ich sagen, das hoch zu skalieren. Wenn wir allerdings, und das ist eine spannende Rechnung, uns anschauen, 2025 waren wir bei 21% Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen. Dänemark war 2022 bei 21% und Norwegen war 2017 bei 21%. Wenn wir uns die Steigerungen dieser Länder anschauen und jetzt auf Österreich projizieren, dann fällt auf, dass das in keinster Weise ambitioniert ist, was wir da jetzt gesagt haben mit diesen 50% 2030 und ab 2035 fast nur mehr elektrische, weil das weniger ambitioniert ist als das, was Dänemark und Norwegen faktisch schon geliefert haben.
Die haben den Praxistest schon bestanden.
Die haben den Praxistest eindeutig vorgezeigt, aber das ist natürlich auch nicht in einem luftleeren Raum entstanden, sondern hat auch Rahmenbedingungen vorgefunden, die das ermöglicht haben.
Und was sind diese Rahmenbedingungen? Nennen wir es mal konkret. Also du hast schon die Digitalisierung erwähnt, die hilft, um da schneller zu elektrifizieren. Was zählt da noch dazu?
Vielleicht fange ich mal an. Genau, in Norwegen waren es finanzielle Anreize, Befreiung von der Mehrwertsteuer beim Kauf dieser Fahrzeuge, Befreiung oder Verringerung von Registrierungs-, Zulassungssteuern, also auch beim Kauf dieser Fahrzeuge, niedrigere Dienstwagenbesteuerung, reduzierte Maut-, Fähren- und Parkgebühren für Elektroautos waren das in Norwegen. Natürlich auch auf der anderen Seite dann CO2- und Gewichtssteuern für Verbrenner. Das heißt, ein zweiphasiger Ansatz, die Elektroautos besser zu stellen, zu attraktivieren und die Gegenseite dann halt auch teurer zu machen. Man hat das in Norwegen, hat es jetzt keine Verschrottungsprämien oder sowas gegeben. Und ein wichtiger Faktor dann natürlich politische Stabilität, ja. Also keine Richtungswechsel, es gibt mal ein Jahr eine Förderung und dann nicht mehr. Es gibt eine Sachbezugsbefreiung und dann nicht mehr. Also da ist einfach Konsistenz drin und diese Konsistenz zeigt sich auch in Dänemark. Da gibt es eine langfristige Planbarkeit, was die Entwicklung von Steuern betrifft, auch eine gewisse Degressivität und Progressivität, das heißt steigende Steuersätze bei Verbrennern beispielsweise und degressive Steuererleichterungen bei Elektroautos, was natürlich dazu führt, dass es attraktiver ist, schneller zu handeln, weil man davon ausgehen muss, dass man 2030 vielleicht keine Förderungen mehr bekommt. In Dänemark sind Leasingfahrzeuge sehr wichtig, die dann steuerlich begünstigt waren und auch Registrierungssteuern, das heißt Steuern bei der Anschaffung des Fahrzeugs, wo Elektroautos teilweise oder gänzlich ausgenommen waren.
Es wurde schon gut erwähnt, ich glaube einfach wichtig sind finanzielle Anreize, die funktionieren und die müssen einfach verlässlich für eine gewisse Jahresanzahl halten. Das ist die Voraussetzung und die sollte man nicht zu früh beenden.
So Planbarkeit und Rahmenbedingungen, mit denen man rechnen kann.
Eine sinnvolle Anschaffinanzierung mit unterschiedlichen Instrumenten, wie man das gestalten kann, aber das funktioniert, das braucht es am Anfang und dann wird es irgendwann auslaufen. Nur das sollte man nicht zu früh einfach zurücknehmen, weil das kann dann eben doch in die gegenseitige Richtung laufen. Das wäre sehr schade. Ja. Vor allem jetzt, wenn wir 70% Anteil noch Dienstautos haben, ist das mit der Sachbezugsbefreiung, das vorzeitig rückzunehmen, wäre sehr schade, weil das wichtig ist auch für den Gebrauchtwagenmarkt, dass es eben genug Autos gibt, auch für die Menschen, die kein Dienstauto haben, dass ich ein leistbares Elektroauto zulegen kann.
Weniger, also lieber wahrscheinlich geringere Förderungen in absolutem Ausmaß, aber dafür Planbarkeit und langfristige Orientierung ist ein viel wichtigerer Faktor, als jetzt in einem Jahr Milliarden auszuschütten, weil wir haben das ja auch im Heizungsmarkt gesehen, das Auf-Ab ist weniger gut als eine langfristige Kontinuität und Planbarkeit.
Gibt es jetzt, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen, noch irgendeinen Aspekt zum Thema E-Mobilität, den ihr gern loswerden möchtet, den wir jetzt vergessen haben oder noch nicht angesprochen haben?
Ich fange da auch vielleicht an. Wir reden sehr viel immer wieder über Preise, Strompreise, Dieselpreise, Kosten für die Anschaffung von den Fahrzeugen. Bei dieser Rechnung vergisst man halt schon auch oft, dass es volkswirtschaftliche Benefits durch die Elektrifizierung der Mobilität gibt. Jetzt, was ich gesundheitlicher Natur, weil Abgase weniger werden, weil weniger Lärm ist, aber natürlich auch, weil wir damit Importabhängigkeiten reduzieren, Kaufkraftabfluss reduzieren und wieder mehr Kontrolle über die Energieerzeugung erlangen, die wir brauchen, um mobil zu sein. Und das sind volkswirtschaftliche Benefits, die bei diesen Diskussionen sehr oft irgendwie unter den Rand fallen, weil sie natürlich auf anderer Ebene entstehen und gesamtgesellschaftlich sind und nicht den individuellen Autokäufer oder die Käuferin betreffen.
Von deiner Seite auch noch was?
Ja, das Auto ist eben so ein emotionales Thema. Darum haut sich alles auf den Endkunden das Auto. Und in Wahrheit ist einfach das Schöne an der E-Mobilität nicht nur die Freude an sauberen, gesunden, CO2-freien Fahren und teilweise auch kostengünstig oder kostenfrei zu fahren, sondern tatsächlich diese Integration ins Energiesystem und was das für positive Auswirkungen hat, auch für diese großen Pläne, die wir haben mit Energiewende. Das ist ohne Elektroauto in der großen Masse nicht so gut möglich und das ist ein extrem wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen sollte.
Und auch Problemlöser, aktuelle Probleme.
Problemlöser, also ein positiver Problemlöser und wie gesagt, Autos, die früher einfach nur schrottig in der Gegend herumstanden, sind jetzt ein wichtiger Player in einem neuen Energiesystem. Und das ist mir total wichtig, weil das ist für den Endkunden eine große Freude, aber auch für die Volkswirtschaft oder für die Energiewirtschaft und für alle Player, die sich damit beteiligen, weil sich auch jetzt im Verkehr vollkommen verändert, wer eigentlich da teilnimmt, welche Player nehmen da mit. Mineralindustrie, Telekommunikationsindustrie, Energiewirtschaft sowieso. Es ist einfach sehr, sehr spannend, was sich da gerade bewegt.
Absolut. Und ich meine, wenn man sich allein die Dimensionen vorstellt, so eine Autobatterie zum Fahren hat 50, 60, 70 Kilowattstunden Kapazität. Das ist schnell mal das, was ein durchschnittlicher Haushalt in einer Woche braucht. Das heißt, die Kapazität, diese Speichermengen, die da auch jetzt sukzessive ins System kommen, die sind richtig groß.
Man muss weniger Netze ausbauen, man braucht keine neuen Kraftwerke bauen, man hat quasi ein kleines Autopumpspeicherkraftwerk und es ist einfach eine große Freude, weil es ist da. Man muss einfach da nur verwenden und benutzen. Und das geht natürlich nur, je mehr Autos gibt, desto besser funktioniert es und desto größer die Kapazität natürlich.
Gut, ich glaube, das war jetzt schon mal ein sehr schöner Schluss von unserem inhaltlichen Teil. Ich würde gern zu unserer Rubrik Fundstücke übergehen. Ute, was hast du uns mitgenommen?
Ich habe es sehr spannend gefunden, weil ich jetzt öfter gehört und gelesen habe, der 1. Mai mit minus 49 Cent pro Kilowattstunde Minuspreisen über eine Stunde lang. Das heißt, Großverbraucher haben fast 50 Cent verdient beim Strom abnehmen oder wie man es auch heutzutage nennt, entsorgen, was sehr traurig ist. Man denkt, okay, sauber erzeugte Energie. Und auch der zu Hause laden kann, der smart laden kann, konnte Geld verdienen. Zwar nicht so viel, weil es ja Netzabgaben gibt, aber grundsätzlich extrem auffällig, was da für Ausreißer gibt durch die erneuerbare Erzeugung. 1. Mai war Feiertag, also keine Industrieabnahme, sehr viel Sonne, aber auch Wind. Und dann kommen solche Preise zustande. Ich glaube, 7,5 Stunden waren wir im Negativbereich. Und das zeigt einfach die Flexibilität des Energiesystems durch die Erneuerbaren, im Positiven, im Negativen. Natürlich hätte man gern, dass man das ausgleicht, das funktioniert, wann eben Abnehmer wie Elektroautos diese erzeugte Energie auch aufnehmen. Also ja, für mich ein spannender Tag und zeigt ein bisschen die Zukunft, was die Aufgaben sind, dass wir das Beste rausholen aus der Energiewende und den Erneuerbaren in Kombination mit Elektromobilität.
Und keinen Strom mehr entsorgen müssen.
Genau. Wir haben das auch so spannend gefunden, dass wir tatsächlich auch ein kleines Paper verfasst haben rund um diese negativen Preise und was sie bedeuten für den zukünftigen Photovoltaikausbau. Maßnahmen, die man setzen kann, um die Auswirkungen negativer Preise abzumindern. Da gibt es natürlich technische Möglichkeiten, wie die besagten Flexibilitäten, gezieltes Verbrauchen und Speichern, ob jetzt mit Elektroautos, mit Wärmepumpen, auch wichtige Flexibilitätslieferanten oder auch der klassische Stromverbrauch, der verlagert wird, aber auch regulatorische Anreize, die es braucht, um diese Negativität zu verhindern im Fördersystem, in garantierten Einspeisetarifen beispielsweise. Also da gibt es schon auch Hebel, um damit umzugehen. Das wäre jetzt eigentlich schon ein Fundstück gewesen. Eines habe ich trotzdem noch mit und ich knüpfe an dem, was ich zuerst gesagt habe, zu den hohen Förderungen beim Heizungstausch, die es gegeben hat. Das kann man natürlich auch ablesen an einer Publikation der KPC Umweltinvestitionen des Bundes, Klima- und Umweltschutzmaßnahmen 2025 heißt die. Und ich greife raus den Effekt der Sanierungsoffensive im Jahr 2025, also die Förderungen für den Heizungstausch, die es gegeben hat und welchen Effekt die gehabt haben. Projekte, die 2025 realisiert wurden, hatten ihren Ursprung noch hauptsächlich im Jahr 2024, also als es noch diese 75-prozentigen Förderungen gab. Und entsprechend hoch sind auch die Zahlen, also 66.000 95 Heizungen sind ausgetauscht worden, hauptsächlich Heizöl, 46% Heizöl, 38% Erdgas und 17% Stromheizungen, alles Brenner, Kohleheizungen und so weiter. Und getauscht wurde hauptsächlich auf Wärmepumpen, 49% dieser Heizungen wurden auf Wärmepumpen umgesattelt und 42% auf Holzheizungen, 9% auf die Fernwärme. Also Zahlen, die im Jahr 2025 noch sehr hoch waren. 2026 wird es wird es rein, wenn man sich die Förderungen als Anreizinstrument anschaut, niedriger werden müssen, denke ich mal. Das hört man auch aus der Heizungswirtschaft schon, dass das passiert. Auch da, ähnlich wie bei der Elektromobilität, wäre es wichtiger, vielleicht geringere Fördersätze, aber langfristige Kontinuität, Planungssicherheit schafft man natürlich auch mit einem EWG und einem Ausstiegsziel, das irgendwo 2030, 35, 40 terminisiert ist. Aber man kann auch über die finanziellen Anreize langfristige Planungssicherheit schaffen und die braucht es nicht nur bei der Elektromobilität, sondern auch in besagter Wärmewende.
Dankeschön. Ich habe zum Abschluss auch ein bisschen lustigeres Fundstück mitgenommen, quasi einen E-Influencer, den Elektro-Trucker. Das ist ein Typ, der ursprünglich ein Startup im Elektromobilitätsbereich hatte und dann das Gefühl hat, er weiß viel zu wenig, wovon er redet, er braucht mehr Praxiserfahrung und hat sich dann verpflichtet, ein Jahr als Fernkraftfahrer zu arbeiten. Das aber ausschließlich mit E-Trucks. Und hat einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem er das begleitet hat und berichtet hat. Und das war wirklich extrem unterhaltsam und lustig. Und er hat da wirklich über 100.000 Abonnenten und Abonnentinnen erzielt. Und seine Videos haben, ich habe heute nachgeschaut in der Früh, 34 Millionen Aufrufe. Also er ist extrem beliebt. Und für mich ist einfach ein total tolles Beispiel dafür, dass wir für den Ausbau der Elektromobilität nicht nur nüchterne Zahlen und Fakten brauchen, sondern eben auch Menschen, die wir sympathisch finden, die wir lustig finden und die wir wirklich so als Role Model wahrnehmen. Und die braucht es mindestens genauso wie die Kostenrechnungen und die wissenschaftlichen Fakten. Gut. Die Links zu den Fundstücken stellen wir wie immer in die Shownotes, auch den Link zu unserem PV-Paper werden wir dazu tun. Danke euch beiden, dass ihr heute im Podcast zu Gast wart. War sehr interessant. Ich habe wieder viel Neues dazu gelernt. Ich hoffe, Sie und ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, habt ebenfalls Neues lernen können und Neues erfahren können. Es war sehr spannend. In diesem Sinne danke. Danke euch fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Peter Tschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.